Herzlich willkommen zu Demokratie und Vielfalt, alle inklusive, der Kita-Podcast. Ich bin Katrin Rönicke und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Alle inklusive heißt es in unserem Titel und da steckt ein Wort drin, über das wir heute sprechen wollen, nämlich Inklusion. Ich habe da vor längerem, glaube ich, schon mal eine sehr griffige Definition gelesen. Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen und können. Und ganz besonders oft hört man den Begriff in Zusammenhang mit Behinderung und darüber wollen wir auch heute sprechen. Inklusion ist ein großes Wort, das sehr oft benutzt wird, ohne dass es wirklich auch mit Leben gefüllt wird. Und was echte Inklusion bedeutet, also nicht nur als Worthülse, darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Stefanie Schnitzler ist Erzieherin in einer Kita, Heilpraktikerin für Psychotherapie und ADHS-Beraterin. Sie ist seit dem 30. Lebensjahr blind und das Besondere an ihr ist heute, dass sie drei Perspektiven auf Inklusion kennt. Sie ist selbst von Geburt an behindert, sie ist aber auch Angehörige von Kindern mit Behinderung und jetzt eben auch Erzieherin, die Inklusion leben darf. Hallo Frau Schnitzler.
Hallo Frau Rönicke.
Und wir sprechen heute darüber, wie gut das gelingt mit dem Inklusion-Leben. Wir haben ein intensives Vorgespräch gehabt und haben da schon gemerkt, wir werden heute viel über Probleme reden. Und ich steige mal ganz allgemein in die Frage ein, wo sehen Sie Probleme? Woran mangelt es oft aus der eigenen Erfahrung?
Aus der eigenen Erfahrung mangelt es oft. Fangen wir schon bei den Räumlichkeiten an, wenn wir Inklusion nehmen. Inklusion hieße, das Kind mit dem Rollstuhl kommt überall hin. Viele Kitas haben doch irgendwo Treppen am Eingangsbereich, zum Außengelände oder haben heute so moderne Waschbecken, die wie Wasserstraßen spielen, wo sie Trennscheiben einsetzen können, um zu stauen. Da kann man mit dem Rollstuhl nicht ranfahren. Barrierefreiheit heißt auch im Sinne der Inklusion, dass die Kinder sich problemlos orientieren können. Das wird in sonderpädagogischen Schulen zum Beispiel mit unterschiedlicher Farbgestaltung gemacht. Es gibt vielleicht in der Blindenschule Leitlinien auf dem Boden. Die Blindenschule hat viel kleinere Fenster, damit nur direktes Licht von oben kommt, nicht dieses kuschelige, indirekte Beleuchtung. Es gibt 101 Beispiel schon allein an den räumlichen Gegebenheiten der alten Kitas, die ja jetzt auch inklusiv sein dürfen, die das gar nicht hergeben. Dann geht's weiter mit zu großen Gruppen, zu wenig Personal. Sicher können wir über Basisleistung 1 Fachkräftestunden bekommen. Aber was nutzt uns diese, wenn wir keine Fachkräfte kriegen? Also es ist ein schöner Gedanke, aber es fehlen ganz, ganz viele Voraussetzungen. Und ich bin schon sehr lange Erzieherin. Ich habe meinen Abschluss 1995 gemacht und habe jetzt meine jungen Kolleginnen gefragt, wenn wir heute alle Inklusion leben dürfen, habt ihr denn was zum Thema Inklusion in der Schule gelernt, über Behinderung, über Umgang mit behinderten Kindern? Habt ihr Ahnung, welche Hilfen es gibt für Therapien, für ein autistisches Kind, für ein Downie, für ein Kind im Rollstuhl? Und dann gucken die mich an und sagen, nee, ich habe überhaupt keine Ahnung von Behinderung.
Und diese Kolleginnen sollen dann aber ganz selbstverständlich Inklusion, Leben gestalten in der Kita.
Ja. Und das Problem ist dann oft, dass da dann zwei Parteien oftmals aufeinandertreffen, die nicht nur von der Materie Inklusion keine Ahnung haben, sondern auch von vielleicht von diesem Behinderungsbild. Die Eltern, weil sie vielleicht die Diagnose noch neu haben, weil sie noch in diesem Leidensdruck gefangen sind. Ich habe ein behindertes Kind. Oje, was jetzt? Wie geht es weiter? Was braucht dieses Kind? Und eine Erzieherin, die sagt, ja, ich bekomme ein behindertes Kind. Hoffentlich wissen die Eltern, was das Kind braucht. Und beide Parteien gehen davon aus, der Kinderarzt, der wird schon richten, der wird uns schon sagen, was dieses Kind braucht. Aber der Kinderarzt hat in seinem Studium genauso wenig darüber gelernt. Also haben wir drei Parteien, die alle drei planlos sind. Früher in den sonderpädagogischen Kitas haben Heilerziehungspfleger gearbeitet oder Heilpädagogen, also Leute, die in ihrer Ausbildung schon ganz viel über verschiedene Behinderungsbilder und deren Fördermöglichkeiten gelernt haben. Das sind Leute, die treffe ich jedes Jahr zum Beispiel auf der Reha-Care. Ich gehe jedes Jahr auf die Reha-Care.
Was ist das, die Reha-Care, nur für alle, die nicht kennen?
Das ist die größte Messe für Schwerbehinderte, die es gibt, nicht nur deutschlandweit, sondern es kommen auch Aussteller aus Asien, aus Amerika, wirklich weltweit nach Düsseldorf, 4-5 Tage lang. Und sie können da vom Rollstuhl über den Hebelift bis zu speziellem Essgeschirr, Stehständern, Snuselräume, alles sehen und erleben. Und ich fahre da jedes Jahr mit meinem Zettel im Kopf hin und weiß, ich muss nach dem gucken, nach dem, nach dem, nach dem. Dann treffen sie da Heilpädagogenklassen, Krankenpflegeklassen, sie treffen Heilerziehungspflegeklassen, Ergotherapieklassen, Krankengymnastikklassen, aber nicht Erzieher oder Kinderpfleger. Und diese Leute sollen ohne jegliches Know-how, wenn sie nicht wie ich Vorerfahrung haben, jetzt behinderte Kinder betreuen. Das kann klappen, wenn derjenige dafür brennt und sagt, ja, ich finde das total gut. Ich finde das total gut. Ich habe da Lust zu. Ich lasse mich darauf ein. Aber so Leute haben sich dann früher gezielt an Kindergärten beworben, die Inklusion gemacht haben oder integrativ gearbeitet haben. Die, die sich für die Regelkindergarten beworben haben, das waren auch die, die gesagt haben, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Und die dürfen jetzt auch. Oder nee, dürfen nicht, sie müssen jetzt auch.
Also ich höre schon raus, wenn Sie sagen, Fachkräftemangel, also es fehlt ausgebildetes Personal, dann ist es nicht nur, dass wir ErzieherInnen brauchen, die ja die typische ErzieherInnen-Ausbildung gemacht haben, sondern ich hörte gerade raus, Logopädie, wir brauchen Ergotherapie, ja. Krankengymnastik. Also das müsste es dann eigentlich alles in der Kita geben.
Das war ja früher so. Also ich kann Ihnen sagen, ich habe drei jüngere Geschwister in der sonderpädagogischen Kita gehabt. Da kam morgens um 8 der Kindergartenbus, hat die Maus eingeladen. Nachmittags um 3:30 kam dieser Bus wieder und hat das Kind ausgeladen. Das war verlässlich. Das war jeden Tag der gleiche Bus, der gleiche Busfahrer, die gleiche Busbegleitung, die gleichen anderen behinderten Kinder im Bus und die fuhren jeden Tag zum Kindergarten hin und zurück. In dieser Zeit haben die Mäuse da nicht nur Frühstück, Mittagessen, Mittagsschläfchen gehabt, sondern die hatten dann, wenn die 3:30 nach Hause kamen, hatten die Ergotherapie gehabt, die hatten Krankengymnastik gehabt, die hatten Logopädie gehabt, die hatten heilpädagogische Stunden gehabt. Die waren fertig. Wenn ich jetzt sage, wir machen das inklusiv und wir haben in meiner Gruppe 6 Kinder mit besonderem Förderbedarf von 22, die sind teilweise auch bis 16 Uhr da. Das heißt dann, wenn die von 7.30 Uhr bis 16 Uhr da sind, Logopädie muss danach stattfinden. Krankengymnastik muss danach stattfinden. Das heißt, dieses Kind hat schon einen Arbeitstag hinter sich und danach muss es aber noch weiterarbeiten.
Das ist eine Belastung für alle, ne? Auch für die Eltern.
Ja, und unsere waren fertig. Wenn die nach Hause kamen, hatten die Feierabend. Dann hatten die frei, dann konnten die spielen und machen und tun. Und das war wirklich ein Geschenk. Und es war halt einfach auch so, die waren in den heilpädagogischen Gruppen. Das waren 10 Kinder.
Wie viele Gruppen, oder Sie sagten gerade schon, ist die Gruppe 22 Kinder bei Ihnen?
Bei uns 22, es gibt aber auch durchaus Gruppen mit 25 Kindern. Das richtet sich ja immer nach den räumlichen Gegebenheiten. Deutschland hat ja für alles Normen und Werte und man sagt so und so viel Quadratmeter pro Kind. Und dann rechnet man aus, wie viele Kinder dürfen in die Gruppe.
Und ob ein Inklusionskind dabei ist oder nicht, ändert dann nichts an der Größe? Weil man könnte ja denken, dann vielleicht tatsächlich über kleinere Gruppen.
Sie können das aussuchen. Sie können das aussuchen, wenn Sie Basisleistung 1 beantragen. Dann können Sie sagen, ich möchte mehr Fachkraftstunden, um Inklusion gut leisten zu können. Oder kleinere Gruppenstärke.
Oder,
oder, es gibt nicht und.
Oh.
Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben verstanden, ich kann die Fachkraftstunden beantragen, aber ich kriege eh keine Fachkräfte. Integrationshelfer kriege ich auch nicht. Kann ich auch knicken. Ist auch keiner da. Sie können telefonieren. Ich habe eine Kollegin, die telefoniert seit Monaten, weil wir mehr Inklusionshelfer, die telefoniert alle ab, die in Essen sind. Ohne Erfolg. Ich telefoniere seit Monaten alle ab für meine Schwester, für die Schule, 30 Stunden in der Woche. Ohne Erfolg. So, und wenn Sie dann sagen, wir machen jetzt kleinere Gruppen, dann haben wir ja wieder das Problem mit dem Recht auf einen Kindergartenplatz. Also, was soll ich denn jetzt machen? Inklusion? Oder dieses, jedes Kind ab dem Alter hat ein Recht auf einen Kindergartenplatz. Wie denn?
Es haut nicht hin.
Es geht nicht.
Also, wir brauchen mehr Personal mit besserer Qualifikation. Das höre ich hier raus.
Ja.
Was ich gerne noch ein bisschen beleuchten würde, ist, wie geht es denn dann den Kindern in solchen Gruppen, in solchen Inklusionsgruppen, wie sie gerade zu schlecht ausgestattet sind?
Also ich kann Ihnen sagen, ich habe in der Corona-Phase meinen Arbeitgeber gewechselt und bin halt zur Diakonie gekommen. Und damals war ja diese Notbetreuung, ne? Nur Kinder von Eltern, die systemrelevant waren, durften in den Kindergarten. Dabei war in der Gruppe, in der ich damals gearbeitet habe, auch ein Junge, wo ich meine, mich erinnern zu können, die Diagnose Autismus bestand. Dem ging es zu der Zeit super. Das war für den toll. 3 Erzieher, 10 Kinder, super.
Das heißt, da hätten wir schon mal einen Anhaltspunkt, wie es idealerweise wäre.
Das war toll. Das war wirklich, der konnte sich konzentrieren. Der hatte nicht dieses, wenn wir jetzt beim Beispiel Autisten bleiben, wenn die sehr angespannt sind, dann hüpfen die oft auf und ab wie ein Flummi und schütteln mit den Händen, um sich runter zu regulieren, um Stress abzubauen. Das hat er in der Zeit sogar gut wie gar nicht gemacht. Als dann irgendwann diese Notbetreuung vorbei war und wir die Gruppen aufgestockt haben und dann wieder bei 22 waren, dann war wieder mehr Hüpfen, Hände schütteln, schreien, weinen. Auch wenn wir dann immer noch 3 Erzieher waren. Aber wir waren 22 Kinder, 3 Erzieher und sein E-Helfer. Es war aber trotzdem zu viel. Es waren zu viele Reize, zu laut, zu wuselig.
Das heißt, dieses Kind hat ja dann auch wahrscheinlich nicht so viel davon, in dieser großen Gruppe zu sein, oder?
Nein. Also meine autistische Schwester ist die ersten 2 Kindergartenjahre auch in eine Regelkita gegangen, als einziges behindertes Kind, 24 gesunde Kinder. Das ist 20, fast 30 Jahre her. Die hat eigentlich den ganzen Tag in der Ecke gesessen auf der Couch und hat sich Bilderbücher angeguckt, weil da war sie sicher.
Mhm.
Das ist jetzt für mich nicht meine Vorstellung von Inklusion in der Kita. Das zeigt dann an, das ist mir zu viel. Ich halte das nicht aus, ich ziehe mich zurück. Und Inklusion heißt ja, ich mache mit, ich bin dabei.
Ja, wie ich gesagt habe, wenn alle mitmachen dürfen und auch können.
Ja.
Ne? Also, und bei Kindern mit Behinderung bedeutet das natürlich auch, dass man ihnen die Möglichkeit des Mitmachens auch geben müsste. Das heißt, man müsste ja wahrscheinlich schon in dem Moment, wo man sagt, wir nehmen Kinder mit Behinderung auf, ganz andere Fragen stellen, oder? An sich auch als Institution, als Kita.
Ja, man müsste auch, wenn man jetzt wirklich die Kitas inklusiv öffnet, vielleicht auch mal jemanden durchschicken, der sich mit Behinderungen auskennt, um zu sagen, was sind denn hier eigentlich unsere räumlichen Grenzen? Ne, welches Behinderungsbild wäre denn jetzt hier gerade nicht so gut? Wenn ich jetzt an die Kita denke, wo ich arbeite, dann sind da ganz viele Treppen. Es ist Hanglage, ich komme zu ebener Erde rein und muss dann 20 Stufen runter ins Untergeschoss, wo eine U3-Gruppe ist und eine Ü3-Gruppe. Dann gehe ich einen Flur entlang und wieder 8 Stufen rauf und da sind nochmal 2 Ü3-Gruppen. Also Rollstuhl ist schon mal schwierig. Ne? Gehbehindert ja. Ist auch anspruchsvoll, je nach Gehbehinderung. So, und so geht's ja geht's ja weiter. Also an die Klingel würde jemand, der kleinwüchsig ist, auch bei den Eltern nicht rankommen. Ich als Blinde komme mit der Klingel auch nicht klar, weil das ist ein Touchscreen, wo dann Bilder der Gruppensymbole sind und da klingelt man in der Gruppe. Wenn ich meinen Schlüssel nicht finde, dann touch ich immer auf diesem Feld rum in der Hoffnung, ich treffe irgendwann irgendein Gruppensymbol und kann dann sagen, ich bin Steffi, ich finde gerade meinen Schlüssel nicht. Kannst du mir mal aufmachen? Für jemanden, der gehörlos ist, wäre die Klingel auch nichts. Weil es geht ja nur über Hören und Sprechen.
Ja.
Also haben wir schon 3 Behinderungsbilder mit so einer Klingel ausgegrenzt.
Mhm.
Und wir sind jetzt noch nicht reingegangen.
Ich wollte gerade sagen, das scheint ein wirklich großes Unterfangen zu sein. Und vor allem müsste man ja auch für jedes einzelne Behinderungsbild, also wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, es bekommt ein Kind mit einer Behinderung, da muss man ja ganz genau gucken, was ist das denn für ein Behinderungsbild und wo genau muss ich dann gucken, dass ich dieses Kind integrieren kann, also dass ich diesem Kind Hilfestellungen gebe.
Und da ist halt dieser Knackpunkt, wenn man die Behinderungsbilder gar nicht kennt, hat man natürlich auch keine Idee, wo kriege ich Hilfe her? Was wäre die richtige Therapie? Welche Unterstützung braucht dieses Kind überhaupt? Macht es Sinn, einen speziellen Stuhl anzuschaffen oder wird dieses Kind aufgrund seiner Behinderung und seiner körperlichen Gegebenheiten wahrscheinlich sowieso nie sitzen lernen und wir bräuchten eher einen großen Sandsack? Ne? Also ich weiß auch nicht alles. Ich kenne mich in den Behinderungen aus, die mich umgeben. Aber ich weiß, wo ich suchen kann.
Mm.
Ich weiß, wo ich anrufen kann.
Ja, das ist ja schon mal ein Anfang. Früherer Chef von mir hat gesagt, man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen, wo es steht und wo man es nachlesen kann.
Ja, aber das heißt ja, man hat schon so ein bisschen Vorerfahrung und vielleicht schon eine Idee. Ich muss mal gucken. Aber wenn man jetzt keine Vorerfahrung hat, man hat Eltern, die noch keine Ahnung haben, man hat einen Kinderarzt, der sagt, ich schreibe dir alles auf, wenn du mir sagst, was ich aufschreiben soll. Und man hat eine Erzieherin, die sagt, ich mache alles, wenn sie mir sagen, was.
Dann könnte man jetzt auf die Idee kommen, okay, dann fragen wir das Kind. Das wird es ja wohl wissen, was es braucht.
Und dann haben sie einen nonverbalen Autisten.
Auch das ist schwierig. Ich meine, Kinder tun sich ja generell oft schwerer zu verbalisieren. Also fängt ja bei Krankheiten oder Schmerzen an oder um Hilfe zu bitten oder zu sagen, was ihnen fehlt. Das müssen ja alle Kinder erst lernen und können das vielleicht, weiß ich nicht, mit 12, 13, 14, wenn es gut läuft.
Ja, und Arbeit mit behinderten Kindern heißt oft auch lesen lernen, was die nicht sagen. Mein verstorbener Bruder war im Wachkoma. Der ist zu Hause intensivmedizinisch versorgt worden. Wenn man in sein Kinderzimmer reinging, wusste man schon anhand dessen, wie er atmete, welche Aura, ich sage jetzt mal Aura, weil ich konnte sein Gesicht auch nicht sehen, dann wusste ich schon, geht's dem jetzt gut oder geht's dem schlecht, muss der abgesaugt werden, braucht der Sauerstoff, muss ich den anders hinlegen. Das sind Sachen, die lernt man im Laufe der Zeit. Aber dafür braucht man Bereitschaft. Da kann ich nicht sagen, man kann auch ein Kind im Pflegebett in den Gruppenraum bringen. Ja klar, dann müssen wir nur auch medizinisches Personal in der Kita haben. Weil ich kann zwar sondieren und absaugen und sowas, aber ich darf es nicht. Ich darf es privat als Angehörige. Aber ich darf es nicht als Erzieherin. Ich müsste dann, wenn das Kind sich verschluckt und ich weiß, es muss abgesaugt werden, müsste ich nach der Krankenschwester rufen, komm mal her, saug mal schnell den Timo ab, der erstickt sonst gleich.
Ja, ist wahrscheinlich auch eine Überforderung. Also wenn ich mir diese Situation gerade vorstelle, an die meisten Erzieherinnen und Erzieher, die, wie Sie ja eingangs auch gesagt haben, in der Ausbildung überhaupt nichts von Behinderung gelernt haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass der vieles dann auch einfach überfordernd ist, oder?
Ja, also in der Sonderpädagogik haben die zum Beispiel auch schon gelernt, das habe ich von der Heilerziehungspflegerin meiner Schwester gelernt, gestützte Kommunikation, dass man mit einfachen Gebärden fragt, möchtest du Wasser trinken? Das ist für mich ganz normal. Das probiere ich bei Kindern, die nonverbal sind, probiere ich das heute auch immer noch aus, um zu gucken, gebärdet der auch irgendwann? Finde ich darüber ein Medium, mit ihm zu kommunizieren? Weil für viele Kollegen, die das nicht gelernt haben, heißt Kommunikation, ich rede mit dir, antworte mir.
Ja.
Ja, aber es gibt 101 Möglichkeiten zu kommunizieren. Und auch für Kinder im Kindergartenalter gibt es schon Talker. Ein Talker,
was sind Talker?
Ist zum Beispiel sowas, ich sag mal, wie ein iPad, das kennt jeder. Und da sind dann Symbole drauf. Da ist dann zum Beispiel ein Kind drauf und ein Glas. Und wenn das Kind da drauf drückt, heißt, sagt dieser Talker, ich möchte trinken. Oder das Kind und ein Teller draufdrücken, ich möchte essen. So werden Symbole mit Sätzen verknüpft. Und dieses Kind spricht über den Talker, weil es vielleicht aufgrund eines Luftröhrenschnitts gar nicht selber sprechen kann oder aufgrund einer Lähmung. Das sind Sachen, die wissen die Ärzte nicht, das wissen die Erzieher nicht, dass es solche Möglichkeiten gibt, das wissen die Eltern nicht. Es sei denn, man macht sich auf die Suche. Oder es begegnet einem irgendwo per Zufall.
Aber wir wollen es ja nicht dem Zufall überlassen,
nein,
eigentlich.
Dafür sind unsere Kinder zu wichtig, weil sie sind unsere Zukunft. Und ich finde das gerade ganz fatal, was da passiert. Wir werden eigentlich keinem gerecht. Wir werden diesem behinderten Kind nicht gerecht. Wir werden den anderen Kindern nicht gerecht. Und wir haben ein Kind zum Beispiel in der Gruppe, das kann am Tag nur 2 Stunden kommen, weil mehr hält es nicht aus. Was haben die Eltern von 2 Stunden Kindergarten?
Da kannst du schnell sauber machen und Mittagessen kochen vielleicht.
Ja, aber auch nur, wenn du im Prinzip neben dem Kindergarten wohnst.
Das stimmt. Nein, es ist natürlich absolut nicht hilfreich oder es reicht natürlich nicht. Wir haben gerade viel, ich habe es ja auch angekündigt, über Probleme gesprochen und Sie haben gesagt, es ist nicht Ihre Vorstellung von Inklusion, wie es momentan läuft. Was ist denn Ihre Vorstellung? Wir haben gerade schon über kleinere Gruppen gesprochen, ja, wie während der Corona-Pandemie. Das wäre natürlich ein Ansatz. Was müsste noch passieren?
Also ich habe als erste Stelle nach meinem Anerkennungsjahr 1995 in einer integrativen Kita gearbeitet. Da hatten wir 10 nicht behinderte Kinder, 5 behinderte Kinder, waren 2 Erzieher, waren eine Erzieherin im Anerkennungsjahr und hatten Zivi. Das heißt, wir waren 4 Leute für 15 Kinder. Das war super. Wir hatten auch damals genug Platz, also auch um so Nischen zu schaffen. Wir hatten auch die Therapeutin mit am Haus. Wir hatten also eine Logopädin da und wir hatten eine Heilpädagogin da. Wir brauchen kleinere Gruppen, mehr Personal, wieder auch diese Unterstützung. Weil wenn die Kinder zum Beispiel zum SBZ, also zum Sonderpädiatrischen Zentrum gehen müssen, dann fehlt ihnen Kindergartentag und den Eltern Arbeitstag. Wir brauchen also doch irgendwo diese Zentren, ne, dass wir die Leute ins Haus holen oder zumindest tageweise ins Haus holen. Wir brauchen Personal, das sich auskennt, das durch die Kitas geht und sagt, passt mal auf mit eurem offenen Konzept und dem Rotationsprinzip hier. Autisten haben es damit schwer, ne?
Was ist das Rotationsprinzip?
Also ich habe mich mal bei einer beworben, die sagte, sie wechseln auch mal zwischendurch die Räume oder die Gruppen oder die waren so sehr, hier ist nichts festgelegt. Die Kinder können hier mitgestalten und wir gestalten auch immer wieder neu und finden das ganz toll. Ja, nur nicht für einen Autisten, bitte.
Der möchte lieber Stabilität und das alles gleich.
Der möchte Stabilität, der möchte Gruppenstruktur, auch viele geistig Behinderte. Ich sehe das bei meiner jüngsten Schwester, die hat das Down-Syndrom. Diese Regelmäßigkeit, dass sie immer morgens zu einer festen Uhrzeit aufsteht, sie isst morgens immer das Gleiche, sie hat immer den gleichen Tagesablauf. Diese feste Tagesstruktur tut ihr total gut, weil sie hat eine Orientierung. Die Kinder können die Uhr noch nicht lesen. Die machen aber daran fest, ist es Montag, weil wir haben heute den Wuselraum. Ne? So, das sind so Sachen, die verstehen die. Und diese Regelmäßigkeit brauchen halt auch gerade geistig behinderte Kinder. Die gibt denen Halt, die gibt denen Sicherheit. Auch ein blindes Kind oder ein schwer sehbehindertes Kind wäre in der Kita, wo die mit Leidenschaft immer wieder sich neu erfinden, vielleicht ein bisschen schwierig. Also ich war jetzt 2 Wochen krank und meine Kollegin sagte, als ich gestern reinkam, wir haben den Nebenraum umgestellt, musst du mal gucken gehen. Und ich dachte, okay. Nee, okay. Eigentlich ist alles an der gleichen Stelle geblieben. Nur die Couch steht jetzt nicht mehr da, sondern da. Und ich habe gesagt, brauche ich mein Stielauge oder kann ich rübergehen? Nee, sagt sie, kannst rübergehen. Stieli kann in der Ecke bleiben. Weil ich laufe in meiner Gruppe frei. Ich kenne ja die Gruppe. Ich habe mit meiner Kollegin die Gruppe so umgestellt, wie sie jetzt ist. Ich weiß, wo die Sachen sind.
Ja, aber das ist ja auch nochmal ein guter Hinweis für blinde Kinder zum Beispiel. Sachen umzustellen ist ein Problem. Das geht dann nicht einfach so.
Nee, und da ist dann auch beim Aufräumen ist es wichtig, dass die Kiste mit den Bauklötzen nicht irgendwie in dem linken Schrank ist, sondern linker Schrank, oben links Kiste Bauklötze.
Mhm. Genaue, präzise ja, Standortbeschreibungen.
Ja, dass das fest installiert ist. Das mag vielleicht manchmal kleinkariert klingen. Auch wenn ich so in meiner Küche sage, nee, danke, ich koche gerne alleine. Ich werde nie vergessen, wie mir mal eine blinde Freundin erzählt hat, ihre Familie hat Zucker und Salz vertauscht, die Tupperdosen.
Oh.
Sie sagte, weißt du, wie scheiße Geschnetzeltes mit süßen Kartoffeln schmeckt? Statt mit Salzkartoffeln?
Es ist immer noch besser als salziger Kuchen, würde ich sagen.
Ja, den hätte ich mal fast gebacken.
Okay.
Ich hätte fast 500 Gramm Salz in Waffelteig gemacht, weil jemand die falsche Dose befüllt hat. Das sind so Kleinigkeiten, da denkt man nicht drüber nach, aber diese Struktur, diese Regelmäßigkeit, dass immer alles gleich weggeräumt wird, das gibt nicht nur mir als Blinder Sicherheit, sondern auch vielen Kindern. Das gibt Verlässlichkeit, das mögen Autisten, das mögen geistig Behinderte, das mögen aber auch viele wahrnehmungsgestörte Kinder, dass ich diese Sicherheit habe. Ich kann mich darauf verlassen, dass die Becher immer da stehen oder dass die Kuschelecke immer da ist. Und was ich von den räumlichen Gegebenheiten, wenn ich jetzt an die Kita denke, in der ich gerade arbeite, was uns fehlt, sind einfach noch 2 Räume. Nicht als weitere Gruppenräume. Ich meine, vollkriegen würden wir die. Gar keine Frage. Kindergartenplätze, Mangelware. Was uns fehlt, sind Räume für Auszeiten. Wirklich ein weißer Raum, ein Snuselraum, wo Kinder, wenn sie völlig überreizt sind, mit einer Person reingehen können, runterkommen. Dann könnte vielleicht dieses Kind auch mehr als 1,5-2 Stunden am Tag da bleiben, wenn ich mit dem zwischendurch in seinen Raum gehen könnte. Aber an sowas hat man nicht gedacht, als diese Kitas gebaut wurden. Wir versuchen jetzt Kitas aus den 60er, 70er, 80er Jahren ins 21. Jahrhundert zu katapultieren mit maximaler Auslastung, weil jedes Kind hat ein Anrecht auf einen Kindergartenplatz, mit Inklusion und möglichst viel Förderung und das möglichst ohne Personal.
Es klingt nicht nach einem Erfolgsrezept, muss man sagen. Jetzt ist die Situation, wie sie ist. Wir haben einige Forderungen jetzt hier schon rauskristallisieren können. Mehr Raum, mehr Personal, bessere Ausbildung und auch ein, ich würde mal sagen, so eine Art Hand in Hand gehen oder wie so ein Zahnrad müsste das eigentlich funktionieren, dass verschiedene Professionen dann auch mitwirken können in der Kita. So ist es aber gerade nicht. Was müssten dann aber vielleicht Kita-Leitungen beachten auch aktuell unter den gegebenen Umständen? Also was ist gerade möglich?
Ich finde die Kita-Leitung, also ich bin froh, dass ich nicht Leitung bin.
Da können wir leichter Forderungen stellen. Das ist
ja,
das Gute.
Da kann man leichter Forderungen stellen. Aber ich glaube, manchmal haben die es auch sehr schwer, weil das eine inklusive Kind ist auch angemeldet worden, ohne dass es dabei war. Und die Diagnose wurde erst nachgereicht, als der Vertrag schon unterschrieben war.
Das ist natürlich auch irgendwie schwierig.
Das ist dann schon schwierig, ne? Dann kann man zwar sagen, meine Güte, ne? Es war wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Ich weiß nicht, ob die Kita-Leitung wirklich auch Forderungen stellen können an den Träger oder an die Politik. Aber wir brauchen wirklich von allem mehr außer Kinder. Ne? Wir brauchen weniger Kinder, mehr Personal, mehr Räume, mehr Zeit für die Kinder, weil als ich Erzieherin gelernt habe, gab es nur ein Gruppenbuch. Da habe ich eingetragen, ist da oder ist nicht da. Heute sollen wir diese Anträge machen für diese Basisleistungen für die Kinder mit besonderem Förderbedarf oder von einer Behinderung bedrohten Kinder. Wir sollen Bildungsdokumentationen machen, Sprachtests machen, Elterngespräche machen, Elternsprechtag machen. Es ist so viel, was in diesem Beruf dazugekommen ist, was früher nicht war. Wie gesagt, mit Leitung kenne ich mich nicht aus, was die machen müssen, aber ich denke, auch die müssen nach außen vertreten. Wir können nicht mehr.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Müssten Kita-Leitungen im Zweifel sagen, tut uns leid, es geht nicht?
Ich glaube, das machen manche immer wieder. Aber dann gibt es halt das Mittel des Rechtsanspruchs. Dann wird der Kindergartenplatz eingeklagt. Also wir hängen mit Inklusion und Rechtsanspruch völlig in den Seilen. Die Politik hat da Sachen zusammengewurstelt, die einfach nicht gut passen, die jetzt die Basis ausbaden darf.
Ja, also eigentlich sind es ja beides gute Ideen. Muss man ja mal kurz vielleicht festhalten. Sind beides gute Ideen, wenn die Voraussetzungen stimmen.
Wenn die Voraussetzungen stimmen. Man kann nicht sagen, jeder hat ein Recht auf einen Kindergartenplatz. Wenn hier in Essen fehlen, glaube ich, 2000 Kindergartenplätze. Ja, dann mache ich auch noch Inklusion. Ja.
Bleiben wir trotzdem mal bei dem, was man in diesem nicht so sehr gutem Zustand verbessern kann. Die Erzieherinnen und Erzieher, sie sagten gerade, manchmal ist es, dass sie sich auf die Suche machen und per Zufall irgendwas finden. Jetzt wollen wir den Zufall nicht, sondern es gibt ja Angebote. Wo könnten sich ErzieherInnen, die sagen, ich möchte wirklich besser werden, ich möchte, dass es den Kindern hier besser geht, ich möchte, dass sie eine bessere Zeit hier haben einfach auch. Was können die tun?
Also ich würde immer an, auch wenn es oft nicht so gern gesehen ist, an Selbsthilfegruppen wenden. Also wenn man eine Diagnose hat, ne? Wenn man jetzt weiß, das Kind hat das Angelman-Syndrom, dann würde ich gezielt gucken. Dann würde ich das googeln. Was gibt es für Möglichkeiten? Würde hier in Essen das SBZ und das IFF anrufen? Mir das Kind anschauen? Kann es laufen? Kann es nicht laufen? Wenn es schon Kooperationen gibt mit Ergotherapeuten, Logopäden, mir die Schweigepflichtsentbindung unterschreiben lassen, dass ich mit denen reden darf, dass ich die in die Kita einlade, um zu fragen, wenn sie sich das hier anschauen, mache ich das hier richtig? Ist der Stuhl gut für das Kind? Sollen wir lieber einen Bodenkreis machen? Soll ich sie auf den Schoß nehmen? Was wäre jetzt das Richtige? Und ich finde, man muss offen bleiben. Also man muss auch mal um die Ecke denken. Manche Sachen sind ganz, ganz einfach. Wir haben wirklich Hilfsmittel auch schon ganz basal gemacht. Mit diesem Gardinenband, diesem Bleiband, das kennen Sie wahrscheinlich auch noch. Das hatte Omi früher immer in der Gardine, damit die Gardine schön, ne?
Und schön schwer ist
und schön gerade hing. Wenn man das auf eine Fließdecke näht, so 5 Meter, 6 Meter, hat man eine Gewichtsdecke. Kann beruhigend wirken. Dieses Montessori-Glas mit dem Glitzer. Man muss einfach das Gefühl haben, auszuprobieren. Man kann Memory-Karten nehmen für gestützte Kommunikation. Und ich empfehle wirklich auch so Besuche von zum Beispiel dieser Messe. Die ist in Düsseldorf und in Karlsruhe einmal im Jahr. Und man bekommt da so viel Infos, das ist der Wahnsinn. Was ich da schon an Hilfsmitteln ausprobiert habe. Ich sag mal, wer den als Treppenlift den Lifter hat, der hat keine Ahnung, was es gibt.
Verstehe.
Ne? Also man muss sich wirklich auf die Suche machen. Und meine Erfahrung ist, die Ärzte sind grundsätzlich gewillt, etwas zu verschreiben. Oft ist das dann, dass der Kinderarzt sagt, ja, wenn du mir sagst, was ich auf das Rezept schreiben soll, dann mache ich das, ne?
Also Sie müssen erstmal wissen, dass es das gibt.
Man muss gucken, was es gibt. Und ich sage mal, spätestens wenn man einmal auf dieser Messe war oder einmal in den Hilfsmittelkatalog geguckt hat oder in so einem Reha-Center, in einem Sanitätshaus, in einem großen mal war und geguckt hat, ausprobiert hat oder hier beim SBZ, dann hat man die Idee, dass es vielleicht für dieses Kind auch eine Hilfe geben könnte. Und dann entwickelt man Ideen, was kann ich denn als Stichwort eingeben in die Suchmaschine, um was Sinnvolles rauszukriegen. Ne, man muss ja gar nicht wissen, wie dieser Talker heißt, aber wenn man dann die Idee hat, ja, Kind kann nicht sprechen, Hilfe. Ne, so, welche Hilfe gibt es für Kinder, die nicht sprechen? Und man dann anfängt zu suchen und sagt, ich lasse mich einfach drauf ein. Die anderen Kinder lernen das sehr schnell. Aber es ist halt selber viel Arbeit und eigentlich haben wir dafür keine Zeit.
Ich wollte gerade fragen, das klingt nach viel Energie und Zeit. Also natürlich, es klingt auch nach Offenheit und Neugier. Das scheinen mir dann Kernkompetenzen zu sein von Personal. Aber auch Zeit und Energie.
Ja, und früher hatte man einmal in der Woche, ich weiß gar nicht mehr, 2,5 Stunden Vorbereitungszeit. Ich glaube, das gibt es irgendwie nicht mehr. So, das heißt also, während man das Ganze irgendwie macht mit Schreiben und Telefonieren und Kinder beaufsichtigen, soll ich dann auch irgendwo noch die Zeit finden, zu gucken, wie kann ich dir denn jetzt helfen? Also krabbeln kann es nicht. Gibt es vielleicht auch was zum eine Krabbelhilfe? Es gibt ja so ein Gehfrei. Gibt es vielleicht auch irgendwas zum Krabbeln? Ja, das muss man dann in der Gruppe oder zu Hause in seiner Freizeit. So, jetzt sagen Sie mal einem Banker, du sollst zu Hause in deiner Freizeit gucken, welche Geldanlage für mich die beste ist.
Schönes Beispiel. Ja. Können wir auf einer positiven Note noch enden? Auch wenn die Probleme ja ganz offensichtlich sehr groß sind und wir wollen da ja auch nichts beschönigen an der Stelle. Aber gibt es Hoffnung?
Ich hoffe immer noch, dass es für bestimmte Kinder, die man nicht inkludieren kann, weil das gibt es einfach auch, diese Zentren weiterhin erhalten bleiben. Also diese sonderpädagogischen Kindertagesstätten, dass man die nicht durch 3 Jahre Regelkindergarten quält. Und dass für die Kinder, wo es möglich ist, mit denen inklusiv zu leben, dass die Politik dafür sorgt, dass das machbar ist. Dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Kollegen weiterhin Spaß an ihrer Ausbildung haben und überhaupt erst die Ausbildung machen wollen. Und nicht sagen, nee, dann, ich habe jetzt 4 Wochen Praktikum bei euch hinter mir. Nee, mach doch was anderes.
Also Sie haben noch nicht alles aufgegeben.
Nee.
Sie glauben an Inklusion, trotz allem. Unter den eben genannten Umständen, also bessere Ausbildung, mehr Personal, kleinere Gruppen, Hand in Hand mit verschiedenen Professionen wie Ergotherapie, Krankengymnastik, Logopädie und so weiter. Aber dann könnte Inklusion gelingen
bei bestimmten Behinderungen, ja nicht Behinderungsbildern, ja. Bei bestimmten Kindern, nicht bei allen. Wir werden nicht 100% der behinderten Kinder inkludieren können.
Ist das auch eine Wahrheit, die wir einfach mal benennen müssten?
Ja.
Weil manchmal ist es ja auch befreiend zu sagen, okay, das schaffen wir nicht.
Ja, es gibt Sachen, die können wir nicht stemmen. Weil dann müssten wir für die anderen, ich sag mal, zu viel opfern. Es hört sich jetzt doof an, aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie haben ein Kind, das im Rollstuhl ist, das im Wachkoma ist, das beatmet wird und mit der Sonde Nahrung bekommt und gewickelt werden muss, dann ist so ein Ausflug in den Park oder in den Zoo nicht möglich.
Die gibt es da nicht.
Ja.
Ja. Logisch.
So, da würde ich dann so sehen, dass bestimmte Kinder, wenn es jetzt der Bruder oder die Schwester von einem Kind in der Kita ist, gerne zu Besuch kommen dürfen in den Ferien, wenn weniger Kinder da sind, mit der Mutter zusammen oder einer Krankenschwester zusammen, mir egal. Kann das gern das Geschwisterchen in der Regel Kita besuchen, aber als inklusives Kind würde ich es nicht sehen. Genauso wenig wie einen schweren Autisten, der eigen- und fremdgefährdend ist. Habe ich nicht viele in meinem Leben kennengelernt, aber doch so ein oder zwei, die wirklich so gar keine Wahrnehmung von Gefahr haben und dadurch sich und andere in Gefahr bringen. Kann ich jetzt auch nicht so prima mit Zug fahren, ne?
Ja.
Also man muss dann wirklich sagen, alles hat seine Grenzen. Das sehe ich an meinen Grenzen ja auch durch die Sehbehinderung. Wir können nicht alle retten, heißt das immer so schön. Aber ich würde jetzt sagen, wir können nicht alle inkludieren. Aber wir sollten zumindest versuchen, alle zusammen Spaß zu haben. Ne? Also ich habe in meinem Job viel Spaß, auch wenn da ich manchmal denke, wie soll man das schaffen?
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort, muss ich sagen. Ich halte fest, Inklusion kann gelingen, aber nicht unter den aktuellen Bedingungen, die wir in der Gesellschaft und in der Politik haben. Unter den Bedingungen profitieren die Kinder einfach nicht, weil sie nicht bekommen, was sie benötigen. Und daran müssen wir dringend arbeiten. Vielen Dank, Stefanie Schnitzler, für das Gespräch.
Danke.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Die Infos zu unserem Gast findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann gebt ihm doch gerne ein Sternchen oder eine nette Bewertung, weil das immer wieder anderen dabei hilft, ihn zu finden. Und vor allem empfehlt ihn weiter an Kolleginnen, Kollegen, Freundinnen und Freunde. Die Konzipierung dieser Folge liegt bei Janis Hesterberg und Stefanie Schwarzkopf vom AWO-Bundesverband, die Produktion bei ASK Berlin und ich bin Katrin Rönicke. Bis zum nächsten Mal. Demokratie und Vielfalt, alle inklusive der Kita-Podcast, ist eine Podcast-Reihe des Projekts Demokratie und Vielfalt in der Kindertagesbetreuung. Das Vorhaben ist ein gemeinsames Projekt der 6 Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und diese sind die Arbeiterwohlfahrt-Bundesverband, der Paritätische Gesamtverband in Kooperation mit seinem Berliner Landesverband und dem Bundesverband für Kindertagespflege, die Diakonie Deutschland, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche Caritasverband, vertreten durch den KTK-Bundesverband und die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, kurz AGJ. Das Projekt wird im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben von 2020 bis 2024 gefördert.